Radio KW im Sonntagstalk. Heute mit einer neuen Ausgabe von Jagd und Hund. Nein, das war ein Witz. Aber bei mir zu Gast ist heute Förster Christian Pfeiffer aus Alpen. Und wir haben gerade schon angefangen, darüber zu reden, wie Bäume miteinander kommunizieren können. Und das ist kein Humbug, das tun die wirklich.
Ja, das tun die wirklich, dass sie sich tatsächlich halt über den Boden und die Wurzeln und die Pilzmyzele untereinander verständigen können, dahingehend, wie diese Situation gerade im Wald ist, wie geht's uns, was brauchen wir, was können wir tun, damit wir überleben tatsächlich zum Teil.
Machen das alle Bäume untereinander oder sagt zum Beispiel die Eiche, boah, Buche, mit dir rede ich nicht, oder die Tanne sagt zur Fichte, nee, dich kann ich überhaupt nicht leiden, oder ist das egal, was das für eine Rasse ist, sage ich mal, oder unterhalten die sich alle miteinander?
Ist schon eher auf bestimmte Baumarten und Böden halt natürlich begrenzt. Ah. Wenn ich nur einen reinigen, sandigen, kiesigen Boden habe, wie bei uns am Niederrhein, dann sind da die Pilze in der Erde nicht ganz so vertreten, wie wenn ich jetzt einen feuchten, modrigen Boden habe, wo das Milieu dann natürlich auch optimal für solche Pilze oder sowas ist.
Also die müssen schon so eine Art Pilzhandy haben?
Sozusagen, ja.
Wie ist das eigentlich in unseren Wäldern? Sind das noch naturbelassene Wälder oder denkt man nur, das wäre naturbelassen und im Grunde ist es nur eine große Plantage?
Also es ist schon so, dass die Wälder am Niederrhein stark geprägt dadurch sind, was die Natur auf diesen Böden zulässt. Ich muss als Förster schauen, was wächst hier auf Sand und Kies. So ist das auch in den Wäldern hier. Der Trend geht immer mehr dahin, möglichst naturnah an einen Urwald herangrenzend die Wälder zu bepflanzen und auch zu bewirtschaften, sodass es nicht plantagenartig ist, sondern wirklich sehr viel Vielfalt da ist. Große Bäume, kleine Bäume, dicke Bäume, dünne Bäume und halt viele Baumarten natürlich möglichst gemischt.
Jetzt wird das natürlich alles viel attraktiver, wenn Sie das wieder zurück zur Natur machen wollen. Wird das denn dann auch attraktiver für neue Tierarten, zum Beispiel den Wolf? Das ist ja auch ein großes Thema.
Der Wolf ist auf jeden Fall ein Tier, was zuwandert bei uns in der Bundesrepublik. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen auch schon Sichtungen. Der Wolf braucht allerdings sehr, sehr große zusammenhängende Waldgebiete, in denen er sich wohlfühlt. Man spricht davon 10.000 Hektar, das sind 10.000 Fußballplätze Wald. Die haben wir hier am Niederrhein nirgendwo zusammenhängend. Und die Landschaft ist so durchschnitten durch Autobahnen, sodass er vermutlich hier am Niederrhein nicht vorkommen wird.
Also der Wolf wird sich nicht kleiner setzen, nur weil hier die Wälder kleiner sind.
Genau, richtig.
Okay. Sie haben mir gerade schon erzählt, dass Sie natürlich... Sie sind oft im Wald unterwegs, natürlich naturgemäß, und da treffen Sie auch teilweise merkwürdige Menschen, merkwürdige Sachen. Erzählen Sie doch mal ein paar skurrile Dönnekes aus Ihrem Leben als Förster.
Ja, witzig ist zum Beispiel tatsächlich, wenn man im Wald angesprochen wird. Wir haben viele erholungssuchende Jogger, Radfahrer, alles Mögliche, und man wird gefragt, warum man denn keine Unterstände für die Tiere bauen könnte, damit sie, wenn es denn heftig regnet, auch alle sich irgendwo unterstellen können.
Und was antworten Sie dann da ganz ernsthaft?
Ja, ich versuche der Frau oder demjenigen dann schon klar zu machen, dass die Tiere das jetzt Jahrtausende so überlebt haben und sich so eingestellt haben, sich dann halt unter einen Baum zu stellen.
Mein Gott.
Aber so ein Unterstand ist nicht das Optimale für die Tiere.
Ne? Aber da sind wirklich Leute im Wald unterwegs, die sagen, hey, also normalerweise müsste man ja denken, Leute, die im Wald unterwegs sind, haben ein bisschen Ahnung von Natur.
Ja, eigentlich schon, aber die Leute gehen tatsächlich häufig mit Scheuklappen durch den Wald und schauen nur nach vorne, sehen nur ihren Erholungsfaktor oder den Hundefaktor oder den Joggingfaktor oder den Fahrradfaktor, und links und rechts des Weges schauen tatsächlich leider die wenigsten Leute hin.
Was war denn so das Verrückteste, was Ihnen im Wald jemals begegnet ist?
Wir hatten am Wochenende mal ein Hängebauchschwein im Wald gefunden.
Aha.
Es war von der körperlichen Konstitution kaum noch in der Lage zu laufen.
Ja, weil es so fett war.
Genau, es wurde im Wald ausgesetzt, und skurril war, dass es tätowiert war. Es hatte also überall Tattoos drauf, der Name war drauf tätowiert, und das war schon heftig.
Ja. Haben Sie da jemals rausgefunden, woher das kam?
Nee, wir vermuten natürlich, dass so ein Hängebauchschwein ja auch mal ein putziges Tierchen war und die Kinder dann irgendwann 15, 16 waren und keine Lust mehr hatten, damit zu spielen. Und dann dachte man sich, wir bringen es lieber mal in den Wald.
Und wo wohnt das jetzt?
Es ist dann tatsächlich in ein Tierheim gekommen, und das Ordnungsamt Kamp-Lehnfurt hat es dann eingesammelt.
Man findet also im Wald manchmal auch tätowierte Hängebauchschweine. Ist doch ein Grund mehr, heute vielleicht mal einen Waldspaziergang zu machen. Gucken Sie doch einfach mal, was Sie da finden. Wir reden gleich weiter. Jetzt erstmal Cheerleader. Omi im Felix Yen Remix. Cheerleader. 11.43 Uhr haben wir, und wir sind mittendrin im Radio KW Sonntagstalk. Heute ein sehr natürliches Thema. Wir reden über das Thema Wald mit dem Förster Christian Pfeiffer aus Alpen. Und wir haben uns gerade während Cheerleader lief schon darüber ein bisschen unterhalten, dass viele Leute, Kinder vor allen Dingen, gar nicht so richtig damit klarkommen, dass man Tiere aus dem Wald essen kann, ist doch so, oder?
Ja, das ist richtig. Also das ist eine sehr, sehr große Distanz dazu, dass wenn man bei der Waldführung am Hochsitz vorbeikommt, spricht man das Thema Jagd an. Hm. Und die Kinder haben halt natürlich selten ein Verständnis dafür, dass Tiere auch geschossen werden müssen und dass man sie sehr gut essen kann, weil sie ein schönes Leben hatten, kein Fett hatten, kein Adrenalinstress beim Tötungsvorgang, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und das ist dann ganz, ganz weit weg für viele.
Okay. Und wie versuchen Sie den Kindern das denn irgendwie nahezubringen, dass man Bambi durchaus eigentlich besser kann als Schweinchen Dick aus der Schlachtfabrik, sage ich jetzt mal?
Ja, genauso versucht man es den Kindern zu erklären, dass halt das Wurst, die Wurst an der Fleischtheke halt tatsächlich von Tieren kommt, die da kein schönes Leben hatten und so ein Reh natürlich dann ein viel schöneres Leben hatte.
Mhm. Verstehen die denn, dass man die Tiere schießen muss oder wie versuchen sie das zu erklären, dass das ganze Waldsystem ja auch ein Ökosystem ist, was ja ein empfindliches Gleichgewicht ist?
Genau, nee, das kann man den Kindern tatsächlich sehr gut erklären. Ich male den Kindern immer auf, wenn ich zwei Rehe habe, Mama und Papa, dann kriegen die zwei Babys und ein Jahr später kriegt das Baby wieder ein Baby und die Mama auch nochmal. So hat man nach zwei Jahren zum Beispiel aus zwei Rehen 8 Rehe gemacht. Und wie bei uns Menschen braucht halt jedes Lebewesen seinen Platz, wo es sich wohlfühlt. Das ist dann an eine gewisse Fläche gebunden. Und wenn wir viel zu viele haben auf einer Fläche, sei es jetzt im Wald, dann werden die Tiere krank, aber auch die Schäden zum Beispiel an Bäumen, die dann aufgefressen werden, werden dann zu groß und man muss dann da halt regulierend tätig werden.
Okay. Sie haben mir gerade schon erzählt, dass der Unterschied zwischen Förster und Jäger bei vielen Leuten überhaupt gar nicht so klar ist. Also dass viele Jäger und Förster total verwechseln. Passiert das wirklich häufig?
Ja, das passiert sehr häufig. Man merkt das ja auch im privaten Bereich, wenn man sagt, ach, das ist der Förster. Ne? Man wird dann häufig dann halt nicht differenziert. Es gibt Jäger und es gibt Förster. Bei uns ist es halt als Förster der Beruf, da ich jage auch beruflich zum Teil.
Mhm.
Und die Jagd, sonst im Privaten, ist eigentlich eher so ja, ein Ausgleich von Freiwilligen, die dann gerne zur Jagd gehen.
Also Jäger ist nicht gleich Förster, haben wir heute mal gelernt. Jetzt habe ich ein persönliches Problem und zwar habe ich letztens ein Häschen auf der Straße gesehen, was definitiv diese Kaninchenkrankheit hat. Jetzt wusste ich überhaupt nicht, wo melde ich mich denn da? Rufe ich da beim Förster an, rufe ich da bei der Polizei an? Was mache ich, wenn ich jetzt so ein krankes Kaninchen auf der Straße zum Beispiel sehe?
Das ist eigentlich recht einfach. Alles, was zum Beispiel nicht mit Wald zu tun hat, da ist der Förster dann noch nicht mehr zuständig. Wenn es dann im Feld ist, ist es ja tatsächlich der Jäger. Und alles im bebauten Bereich ist tatsächlich Sache des Ordnungsamtes.
Ah, okay.
Die versuchen dann entweder die Sache selber zu regeln oder verständigen sich mit einem Jäger oder Förster.
Okay, also wenn ich ein Häschen sehe, muss ich eigentlich beim Ordnungsamt anrufen und nicht bei Ihnen.
Genau so ist es richtig.
Ziemlich spannende Sache, hat glaube ich noch nie jemand gemacht.
Nee, ist tatsächlich so, es kommen da sehr skurrile Anrufe, ich habe dort und dort einen Hasen gesehen oder da liegt ein Reh im Feld und die Leute rufen, egal ob Oberhausen, Duisburg, dann beim Förster in Alpen an, weil der muss sich ja darum kümmern
Sie
können.
Sie müssen sich um alles kümmern.
Ja, richtig.
Herr Pfeiffer, Sie müssen sich einfach um alles kümmern. Wir wollen gleich noch darüber reden, wie gesund eigentlich unser Wald hier am Niederrhein ist und was man dafür tun kann, um ihn überhaupt zu schützen. Davor kommt ein großer Kulthit, Queen, The Show Must Go On.